Willkommen im Sommersemester an einem der schönsten Universitäten Deutschlands, zumindest im Sommersemester. Sie kennen den Laden hier schon. Sie sind schon vertraut geworden mit den quantitativen Methoden. Jetzt geht es um das Qualitative. Vielleicht erkläre ich erstmal grob den Ablauf.
Wir werden heute sehen Sie hier drei Kolleginnen und Kollegen vom KIM. Und zwar die Vorlesung wird aufgezeichnet, die wird videografisch aufgezeichnet und die kann man dann im Laufe des Semesters auch herunterladen. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt gar nicht in die Vorlesung kommen sollen. Die Vorlesung hat schon den Sinn und Zweck, dass es durch Präsenz, wir werden bestimmte Übungen hier machen, Diskussionen hier führen, dass all das werden Sie von der aufgezeichneten Version nicht entnehmen können. Ja, aber so die wichtigsten, es wird zusammengeschnitten und wir werden das dann am Ende des Semesters, können Sie das natürlich zur Prüfungsvorbereitung verwenden. Wenn jemand nicht damit einverstanden ist, dann geben Sie mir einen Hinweis am Ende des heutigen Tages. Es wird keiner hier irgendwie gefilmt, der nicht irgendwo im Netz irgendwo auftauchen möchte. Es ist ohnehin so, dass vorwiegend ich aufgezeichnet werde und wenn es Diskussionen gibt, muss ich es eh ohnehin wiederholen, damit andere verstehen, wenn Sie mich was gefragt haben beispielsweise. Ja, ich stelle Ihnen jetzt mal ganz kurz vor, was ich vorhabe in diesem Semester mit Ihnen gemeinsam, was ich gerne mit Ihnen machen möchte. Und zwar, wenn Sie das Bachelorstudium abgeschlossen haben, werden Sie, was das Methodische anbelangt, so ein bisschen schizophren sein. Und das ist aber auch normal. Sie haben jetzt schon mal die Vorlesung zur quantitativen Sozialforschung gemacht. Und jetzt kommen die Qualis dazu und die Qualis stellen das, was Sie vorher über empirische Sozialforschung gehört haben, nicht auf den Kopf, aber zumindest stellen einiges in Frage. Eines ist zum Beispiel, dass die Forschungslogik in der quantitativen Sozialforschung so ist, man stellt am Anfang eine Hypothese auf, man prüft die und schaut, ob das stimmt oder nicht. Sehr vereinfacht ausgedrückt. In der qualitativen Sozialforschung ist es jetzt ein bisschen anders. Und wie anders, das werden wir hier herausarbeiten. Da es eine Vorlesung ist, aber keine Vorlesung im antiquierten Sinne, werde ich mich nicht hier hinstellen und einfach nur vorlesen, wie man es früher vielleicht mal gemacht hat, sondern ich möchte Ihnen nur in 45 Minuten oder einer Stunde einfach einen kurzen, knackigen Input liefern und dann möchte ich mit Ihnen, dass wir hier interagieren und diskutieren und schauen, dass Sie es auch verstehen, übertragen können und im zweiten Schritt im Tutorium. Es sind 6 Tutoren und Tutorinnen in dieser Veranstaltung und dass Sie das dann dort fortsetzen und durchdiskutieren, Texte lesen und das dann bearbeiten. Die Tutorien, der Besuch der Tutorien ist verpflichtend. Es wird aber nicht so sein, dass die Tutoren und Tutorinnen eine Liste führen werden, sondern ich möchte, dass wir einander und die Tutoren Sie auch wie Erwachsene behandeln und dass Sie einfach, wenn Sie Bock haben, gehen Sie hin oder auch in die Vorlesung. Kommen Sie bitte nicht nur aus Pflichtgefühl. Ich möchte, dass Sie hier hinkommen, weil es Sie interessiert und dass Sie denken, klar müssen Sie am Ende eine Klausur machen, ja, aber ich möchte nicht, dass Sie sich hier langweilen oder schlafen, dann bleiben Sie lieber zu Hause oder sind Sie am restlichen Tag besser drauf. Zu den Tutoren, vielleicht mache ich das mal gleich und gesagt dann später was zum Inhalt, weil einige früher gehen müssen. Wir haben hier einmal Sabine Debert, vielleicht gibst du ein kurzes Handzeichen, dann Hanna Grauert, dann haben wir Jennifer Schlachter, Max Steiner, Paul Beetz, okay, Nico Meier. So, das sind jetzt Tutoren. Tutoren heißt, die sind einfach ein bisschen weiter in diesem Marathon durch Studium. Einige sind die Master, andere sind im Bachelor und sie haben, ja, was haben sie ihnen voraus? Sie haben Projektseminare gemacht, sie haben, sagen wir mal so, den Zauber der empirischen Sozialforschung kennengelernt. Ich denke schon, dass es ein Zauber ist. Soziologie ist, wenn Sie es nur, wenn Sie nur Theorien über Soziologien lesen oder lernen würden und das Empirische noch nicht erfasst haben, dann ist Soziologie eine recht dröge Disziplin. Auch ein bisschen fad, ein Laberfach. Ja, was es ja auch ist, ein Großteil. Ja, was Sie aber, wenn Sie qualitativ arbeiten oder generell empirisch arbeiten, sollen Sie lernen, wenn Sie jetzt beim Fenster rausschauen, was ist denn da, was tun die denn da drüben da? Sehen Sie diese 5, 6 Leute da? Was ist die für eine Interaktion? Dass Sie gewissermaßen soziologische Begriffe anwenden, ja, Selbstverständlichkeiten in Frage stellen, ja, selber gewissermaßen eingreifen in das Soziale und dafür auch eine Form finden, Methoden, Instrumente, wenn man das so will, wie man das umsetzt. Fallen Ihnen denn ein paar Methoden ein, die so typischerweise qualitative Sozialforscher denn so machen? Was machen die denn so? Was würden Sie denn spontan sagen? Was haben die denn für Methoden, für Instrumente? Fragebogen? Einsprüche? Das ist schon mal der erste Unterschied. Offene Fragen, okay, kommen wir dem Ganzen schon näher. Sie argumentieren richtig von dem, was Sie im letzten Semester gehört haben. Ja? Wenn wir jetzt qualitativ arbeiten, dann gehen wir zum Beispiel mal machen ein offenes Interview. Ja, aber dann lasse ich mich vom Zauber des Momentes verführen und denke mal, okay, was kommt als nächstes? Ich bin schon ein bisschen vorbereitet, aber ich führe eine Interaktion, ein Gespräch. Beobachtung wäre zum Beispiel eine weitere Methode, die wir einsetzen können, also auch registrierende Beobachtung. Leila zum Beispiel macht hier eine registrierte Beobachtung, indem sie filmt, sie fokussiert etwas, einen Spot und zeichnet das gewissermaßen auf. Man könnte, wenn er im Fahrt wird, diese Aufzeichnung danach heranziehen, transkribieren und schauen, was macht eine Vorlesung zu einer Vorlesung. Ja, also was ist denn überhaupt unterrichten oder was tut man denn da? Was macht ein Vortrag zu einem Vortrag? Ja, da fuchtelt jemand rum, hat ein Mikro, es klopft, ist lästig, er begrüßt irgendwie, guckt irgendwo hin und es ist vollkommen nicht normal, dass eine Person zu so vielen Menschen spricht, nur im ganz Gewöhnlichen. Aber was ist das denn zum Beispiel? Gut, also Beobachtung, Interview, Textanalyse, Interaktionsanalyse, das sind so die klassischen Methoden, die wir hier einsetzen werden. Was werden Sie am Ende des Semesters können? Sie werden vorbereitet sein, dass Sie die Projektseminare, die Sie im dritten oder vierten Semester machen, dass Sie vor dem Hintergrund einer Fragestellung, zum Beispiel oder eines Rahmenthemas wie Tod und Sterben oder Soziologie der Achtsamkeit, was hatten wir noch, Stadt und Wohnen, das sind so Rahmenthemen, dass Sie dann selbstständig ab dem Wintersemester, Sie können auch andere Veranstaltungen besuchen, ein eigenes empirisches Projekt entwerfen, umsetzen. Entwerfen heißt dann auch Daten erheben, die Daten mit in den Kurs mitnehmen. Die Daten werden ausgewertet und analysiert und Sie verschriftlichen das und schreiben dann einen Abschlussbericht dazu. Und die Vorlesung ist gewissermaßen eine Vorbereitung, dass Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie ticken denn diese Soziologinnen und Soziologen. Was tun die denn anders als zum Beispiel Betriebswirte oder Volkswirte oder Politikwissenschaftler? Ja, weil jetzt geht ja die Partyzeit wieder los und dann wird man sie fragen: Was studieren Sie? Was studierst du? Sagt man dann, ne? Ja, immer Soziologie. Echt cool. Was ist denn Soziologie? Was macht man denn da so? Ja, keine Ahnung. Warum studierst du das überhaupt? Ja, irgendwas wird man ja dann erzählen müssen, ne? Ja, wir machen so Forschungen. Ja, was machst du denn für Forschungen? Ja, Quali. Ja, was ist ein Quali? Ja, oder. Ja, also Sie müssen ja das ist auch ein weiterer Grund für die Vorlesung, dass Sie so eine Identität entwickeln, so eine studentische Forscherin-Identität, die Sie am Ende des Studiums zu einer Soziologin gemacht hat. Dass das gewissermaßen die Voraussetzung dafür. Ich muss sagen, ich interessiere mich für Soziologie, ich treibe Soziologie, weil ich das und das jetzt mache und das gelernt habe. Das heißt, das, was Sie in anderen Vorlesungen, Kultursoziologie oder soziologische Theorien gelernt haben, können Sie jetzt verknüpfen und da gewissermaßen einen Transfer leisten. Luhmann, Bourdieu, Simmel, Freud, Garfinkel, Alfred Schütz, sind das Leute aus dem Telefonbuch? Ja, sind sie gerade nicht, aber die werden, am Anfang scheint es so, aber die werden nach und nach im Studium wichtiger. Ja, die haben eine Funktion, die brauchen wir, ja, um zu verstehen, was Soziologie ist, indem wir auf das Wissen, was in den anderen Vorlesungen dargestellt wird oder was sie da gelernt haben, dass sie da eine Verknüpfung herstellen. Okay, ich gehe jetzt nochmal zurück zum Organisatorischen und dann sage ich noch ein paar Worte zum Inhaltlichen, was Sie erwarten können. Und dann machen wir Schluss für heute. Wir müssen heute, werden heute gar nicht die ganze Einheit brauchen, um das kurz vorzustellen. Machen wir zunächst das Organisatorische. Die Tutoren haben wir jetzt gerade gemacht. Was sie machen sollen ist, Datenschutz, das habe ich schon gesagt, Literatur, Verwaltung und Inhalte der Veranstaltung finden Sie im E-Learning-Kurs E-Lehr. Also ich glaube, das haben Sie alle schon gemacht, Sie haben sich da angemeldet. Was es dort gibt, ist, es gibt 6 Gruppen. 6 Termine, 6 Gruppen. Und da sollten Sie sich nach der Veranstaltung, nicht jetzt, wirklich nach der Veranstaltung, bitte machen Sie das nach der Veranstaltung, dass sie sich dann anmelden. Ja? Wenn das einer ist, das sehen wir ja, ja, der kommt nicht rein. Ist jetzt so, wir drehen jetzt einfach um. Ja, also machen Sie es bitte nach der Veranstaltung, dass sie sich dann anmelden. Es kriegt jeder einen Platz im Tutorium. Wenn es gar nicht geht, werden wir das irgendwie auch schieben. Und dass sie sich dann auch entsprechend, dass das auch funktioniert. So, gibt es hierzu zu dem Organisatorischen mal eine Frage? Vielleicht das Allerwichtigste, die Leistungsanforderungen. Die Vorlesung schließt ab mit einer lästigen Multiple-Choice-Klausur. Es geht leider nicht anders, wir können jetzt keine mündlichen Prüfungen machen. Die Klausur findet am Ende des Semesters statt und es gibt einen Termin davor, eine Probeklausur, wo wir so ein paar Fragen so herausgreifen, damit Sie so ein Feeling dafür kriegen, wie das geht. Damit Sie überhaupt an der Klausur teilnehmen können, müssen Sie ein Portfolio vorlegen. Ein Portfolio besteht aus einem Beobachtungsprotokoll, Transkription eines Interviews, Aufzeichnung und Transkription einer Alltagsinteraktion und kleinere Übungen zwischendurch. Kleinere Übungen zwischendurch können Textdiskussionen sein. Ja? Also Sie sollen schon, Sie werden im Tutorium selber mit den Tutoren gemeinsam Texte diskutieren. Ja, also ich werde hier das kurz anreißen, das Thema, die Vertiefung findet dann in den Tutorien statt und auch die Diskussion dazu. Und auch diese einzelnen Übungen, das Portfolio selber, wird auch im Tutorium ausreichend erklärt, dargestellt, wie man das macht, was da zu beachten ist. Mir ist wichtig, fangen Sie bitte jetzt nicht an zu googeln, sich jetzt schon Lehrbücher reinzupfeifen und sich entsprechend vorzubereiten. Das brauchen Sie jetzt gar nicht tun. Was mir viel lieber ist, das Schöne ist, bei mit Studierenden, die im ersten oder zweiten Semester stehen, sie sind noch nicht zugestellt. Sie sind noch nicht zugestellt von diesen theoretischen Modellen und Konzepten und sind noch relativ frei, wie sie in der Welt da draußen agieren. Weil ein Missverständnis ist häufig, dass man meint, okay, jetzt kommt man an die Uni. Okay, bestimmte Dinge muss man erlernen. Aber dass man bestimmte Theorien erst gelernt haben muss, um zu verstehen, wie der Alltag da draußen funktioniert. Was ich aber will, ist, dass Sie eigentlich an Ihrer Alltagskompetenz, die Sie haben, jetzt gerade am Anfang des Studiums oder am Anfang dieser Vorlesung darauf zurückgreifen und das einsetzen. Um diese Alltagskompetenz geht es mir, weil die brauchen wir dann auch später, wenn wir gewissermaßen Gesellschaft beobachten. Gibt es dazu eine Frage? Also nur wenn es richtig dringlich ist. Ansonsten kann man das alles im Tutorium besprechen und auch klären. Ja? So, was haben wir noch? Jetzt müssen wir ein bisschen zurückgehen. Vielleicht noch kurz zum Inhalt der Vorlesung. Das ist echt ein bisschen doof. Ich würde auch gerne da hinten sitzen, weil man sieht da gar nichts. Also, diese Veranstaltung beschäftigt sich mit den Grundlagen der qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung. Was sind überhaupt die Grundlagen? Also, was gehört alles dazu? Ich sage gleich später was dazu. Wesentliches Ziel ist, den Studierenden eine Einführung in die Methodologie qualitativen Forschens sowie die erkenntnistheoretischen Hintergründe und einen Überblick über die zentralen Methoden zu geben. Sie mal der Reihe nach. Sie müssen ja gar nicht mitschreiben, Sie können das dann auch runterladen. Methodologie ist gewissermaßen ein Regelkatalog, der sagt, wie ich Methoden anwenden muss, also etwas dahinter. Das sind Methodologien, ja, also eine Methodologie, die uns eine Handreichung gibt, wie so, wenn Sie ein IKEA-Regal aufbauen, also aufbauen muss ich es selber, aber was steckt dahinter, warum ich es wie aufbauen muss zum Beispiel. Das sind die Methodologien. Dann erkenntnistheoretische Hintergründe. Damit ist gemeint, welche philosophischen Hintergründe, Pragmatismus zum Beispiel, Phänomenologie, stehen denn historisch jetzt an, stehen historisch hinter der Soziologie oder hinter den Sozialwissenschaften. Warum arbeiten Sozialwissenschaftler heute und Sozialwissenschaftlerinnen heute so, wie sie arbeiten? Ja? Das heißt, wir können uns das so vorstellen, Soziologie gibt sie nicht erst seit heute, sondern es gab in den letzten 120 Jahren, so wenn wir jetzt mal so Deutschland und so angucken, gab es immer schon Vorläufer einer jeden bestimmten Disziplin, die sich mit bestimmten Fragen wie Fremdverstehen, Sozialverhalten generell beschäftigt haben, und die haben bestimmte Ergebnisse geliefert, und an die schließen wir gewissermaßen an, ja. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, wo kommt das denn eigentlich her? Wie kommen wir eigentlich denn überhaupt zu einer Art von Erkenntnis? Was ist das denn überhaupt? Ja? Was ist denn überhaupt Phänomenologie? So, und dann machen wir eben die zentralen Methoden. Ich habe vorhin schon ein paar erwähnt, wie Befragung ist oder der Klassiker. Wenn Soziologen nicht wissen, was sie zu sagen haben, dann machen sie mal ein Interview. Ja? Dann fragen wir mal ein paar Leute, wie ist das denn eigentlich, wenn man arbeitslos ist oder so? Also das Interview ist ein Klassiker, aber nicht nur. Ja, es gibt dann eben Beobachtungen, wenn Sie in die Ethnologie hineinschauen, teilnehmende Beobachtungen, dass Sie als Sozialforscherin, angenommen Sie interessieren sich für prekäre Arbeitsbeschäftigungen, dann machen Sie zum Beispiel eine teilnehmende Beobachtung, indem Sie selber sich in dieses prekäre Gewerbe, dass Sie da einen Job annehmen und das dann auch als dort arbeiten, aber auch zusätzlich als Soziologe, Soziologin beschreiben, was eigentlich dieses Prekäre eigentlich ausmacht. Ja, das heißt, wir haben die Themenschwerpunkte, und so ist die Veranstaltung in etwa aufgebaut. Wir beginnen nächste Woche mit, was ist überhaupt qualitative Forschung, was ist das überhaupt, was ist das Besondere daran, der Unterschied zum Quantitativen. Dann, welche wissenschaftstheoretische Orientierung gibt es bei oder ist dahinter, wenn wir qualitativ forschen? Was gibt es für klassische Forschungsstile, Themen, Profile im historischen Überblick? Womit hat man sich denn in den 50er, 60er Jahren eigentlich beschäftigt? Irgendwann ist der Alltag zum Beispiel, um eins herauszugreifen, für die Soziologie interessant geworden. Also das Alltägliche da draußen, ja. Also das miteinander sprechen, also das, wo sie sagen, ja, ist eh normal, das, was jeder halt so macht. Aber was ist denn eigentlich heute normal? Vor 30 Jahren wäre es normal gewesen, wenn hier jemand eine Zigarette oder ich oder Sie vielleicht auch eine herausgenommen hätten und wir eine gemeinsam eine geraucht hätten. Heute kommt wahrscheinlich die Feuerwehr und Sie werden abgeführt. Es hat sich ein bisschen verändert. Vor 100 Jahren wäre es vollkommen unmöglich gewesen, dass hier so viele weibliche Studierende sitzen. Heute ist es umgekehrt, ja. Also ein paar Freaks, wenn Sie erlauben, sage ich mal, haben sich in das Soziologiestudium verirrt. Sonst ist Soziologiestudium eher weiblich geworden. Also irgendwas hat sich da verändert. Was ist heute denn, was ist normal in dieser Hinsicht? Ja? Da hat sich was. Entschuldigen Sie, denn da wollte niemand damit beleidigen. Ja? So. Dann gucken wir uns an, wie ist die Verfahrenslogik, Gütekriterien, qualitativer Sozialforschung. Ist wichtig, klammern Sie bitte alles, was Sie bislang im letzten Semester zu quantitativer Sozialforschung gehört haben. Vergessen Sie es nicht, überschreiben Sie es nicht, aber klammern Sie es mal ein. Ja, und dann, das kann ich Ihnen versprechen, ich habe es auch ertragen müssen oder ich habe es auch überlebt. Diese schizophrene Spannung zwischen diesen unterschiedlichen Methodologien, die kann man aushalten und die zeichnet sie auch am Ende des Studiums auch aus, dass sie sowohl quantitativ argumentieren kann als auch qualitativ. Oder ist das, wie ist es denn euch ergangen? Ist das, kann man überleben, ist nicht so schlimm. Ja? So, die Methoden. Und am Ende gucken wir uns noch an, welche zentralen analytischen Ansätze gibt es denn? Damit meine ich, wenn wir Daten erhoben haben, also über Interview, Beobachtung, Interaktionsanalyse und so weiter und Transkripte haben, dann liegen die dann transkribiert, aufgezeichnet am Tisch. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwas haben, womit wir das analysieren können, ausinterpretieren können, deuten können. Dafür gibt es sozialtheoretische Angebote, wie zum Beispiel die Ethnomethodologie oder die Grounded Theory oder die Diskursanalyse oder die Inhaltsanalyse, die wir hier auch gut anreißen werden, damit Sie auch später, wenn Sie dann mal im weiteren Studienverlauf ein Projektseminar machen, auch wissen, warum Sie welchen analytischen Ansatz verwenden. Es ist nämlich ganz wichtig, qualitative Sozialforschung ist eben nicht beliebig. Sie sollen am Ende, wenn Sie ein Projektseminar machen, wissen, warum Sie eine Beobachtung, warum Sie für eine bestimmte Fragestellung sich für eine Beobachtung entschieden haben. Und welchen analytischen Ansatz Sie dazu hinzuziehen. Das sollen Sie unterscheiden können. Für welche Fragestellungen kommt die Ethnographie oder das Interview oder die Interaktionsanalyse? Ja, wenn ich nehme mal her zum Beispiel, wo gibt's denn da die beiden hier? Sehen Sie dieses junge, die beiden jungen Frauen da, die unterhalten sich da gerade. Sie da hinten können Sie das nicht sehen. Aber deswegen beschreibe ich es ja. So, angenommen, wir interessieren uns für Interaktion, ja, zwischen zwei Personen. Welche Fragestellung oder für welche Methode würden Sie da heranziehen, um das zu untersuchen? Sie möchten wissen, wie diese Interaktion abläuft. Beobachtung, ja, okay. Noch eine Idee? Wir beobachten jetzt. Also das ist ja, so viel kriegen wir ja nicht mit, zuhören. Also teilnehmende Beobachtung, genau. Man könnte das natürlich aufzeichnen, ja, man könnte eine registrierende Beobachtung machen. Man hat dieses Gespräch audiovisuell aufgezeichnet, transkribiert das dann, das heißt, so wie man tatsächlich spricht. Ja, können Sie mal heute mal machen, egal wo, mit wem, dass Sie mal ein Gespräch einfach in Ihrer WG, in Ihrer Wohnung, wenn mehrere Leute dabei sind, einfach mal aufzeichnen und danach hören Sie es mal an. Und dann versuchen Sie das mal zu verschriftlichen. Dann werden Sie feststellen, dass gesprochene Sprache total schräg, lückenhaft, brüchig, ein Kauderwelsch und dass wir uns dann auch noch fragen, am Ende, was und das reicht aus, damit wir uns trotzdem verständigen. Ja, das ist so eine der wichtigen Fragen. Dass wir uns eben nicht von dieser Vorstellung, wir sprechen viel, viel gebrochener, brüchiger, unverständlicher, vager, als es scheint. Okay, das sind so die wichtigsten Inhalte. Jetzt gibt es noch eine Aufgabe für nächste Woche, und zwar, oder für übernächste Woche, es ist so, nächste Woche ist 1. Mai, erfreulicherweise. Und da findet keine Vorlesung statt. Und Sie sollten jetzt aber bis nächste Woche, also in dieser Woche findet jetzt kein Tutorium statt, sondern erst nächste Woche. So hatten wir es, glaube ich, ausgemacht. Und dass Sie dann folgende Übung machen sollen. Und zwar, ich übersetze es mal, suchen Sie sich einen Platz, einen Ort in Konstanz oder wo auch immer Sie zu Hause sind. Stand still and do nothing for 10 minutes. Also, Sie sollen irgendwo stehen und sollten 10 Minuten nichts tun. Ich sage dann gleich was dazu. Tun Sie das mit einem sogenannten Beginner's Mind, das ist so eine Art Anfängergeist. Beginner's Mind. So als täten Sie es das erste Mal. Im Grunde stimmt es ja auch, wir tun ja alles das erste Mal. Wir meinen ja nur, Sie sind hier noch nie in dieser Veranstaltung so gesessen. Und wir haben uns auch nie, sind wir uns schon in dieser Art begegnet. Das stimmt nämlich nicht. Ja, das ist alles das erste Mal. Aber in dieser Haltung, in dieser Offenheit sollten Sie das sich angucken. Und dann observe what goes on with you, within you and without you. Was passiert innen, bei Ihnen? Welche Gedanken kommen da? Welche Ängste? Welche Frustrationen? Welche Peinlichkeiten? Und dann außerhalb und see what you can see und halten Sie das auf einer halben Seite fest. Und dann nehmen Sie das mit nächste Woche ins Tutorium, besprechen das mit den Tutoren und dann werde ich nächste Woche in der Veranstaltung nochmal drauf oder in zwei Wochen nochmal darauf zurückkommen und wir werden das als Einstieg gewissermaßen nutzen für diese Vorlesung. Was meint stand still and do nothing nicht? Ich zeige Ihnen mal, was es bedeuten soll. Also irgendwo 10 Minuten stehen und nichts tun. So in etwa, ja? Was wäre, sagen wir zum Beispiel, nehmen Sie das bitte ernst, was wäre zum Beispiel nicht, also weil was Sie machen sollten, es ist jetzt kein Happening, sondern es geht darum, welche Konsequenzen das hat, wenn Sie das an einem relativ an einem Ort machen, wo relativ viele Leute sind. Was wird da passieren? Lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken, was wird denn passieren? Man wird umgerempelt, weil sie irgendwo stehen. Ja? Ja? Okay?
Wenn andere Leute dort auch sind und länger sitzen bleiben, wird man auf jeden Fall komisch angeguckt, würde ich sagen.
Ja? Weil man nichts tut. Ja? Wie zeigen wir denn dem anderen an, dass wir nichts tun? Welche Möglichkeiten haben wir? Wir können ein Schild drauf tun, ich tue 10 Minuten hier nichts. Ja, also, ja, ist schon recht. Ja. Was wäre das zum Beispiel? Ich zeige jetzt, ich tue mal was und Sie versuchen mir eine Geschichte dazu erzählen, wo das, was ich gerade tue, Sinn macht. Genau, doing waiting wäre das gewissermaßen. Also das können Sie nicht tun. Sie können nicht irgendwo hinstehen und dem auf die Uhr schauen, Smarty rausholen. Das wäre nicht 10 Minuten nichts tun. Das wäre es nicht. Verstehen Sie? Es ist gar nicht so einfach. Sie werden auf alle Fälle Irritation hervorrufen. Ja? Ein Kollege meinte, es geht um, man wird schief angeguckt und sagen, was ist mit dem los? War schräger Typ oder so, schon wieder ausschaut. Und Sie kriegen das auch noch mit. Ja? Das heißt, Sie werden auch konfrontiert mit der Vorstellung von Ihrem Ich, was Sie haben. Ja? Und Sie fragen, wie Sie heißen. So. Wenn Sie jetzt, Sie haben ein Bild von sich, ja, und jetzt steht jemand daneben und denkt sich, okay, hast du die gesehen? Und Sie kriegen da so ein bisschen im Hintergrund mit und man spricht schlecht über Sie. Ja, man macht sich über Sie lustig, Sie werden zum Objekt einer Klatschsequenz, ja, unangenehm, ja. Das heißt, Ihr Ich, Ihr Ego wird auch ein bisschen bedroht, wenn wir sowas machen, ja. Das kennen wir alle, wenn wir mal irgendwas gemacht haben, was Peinlichkeit hervorgerufen hat, ja. Also es gibt eine Menge Sachen, die ich jetzt tun könnte, die richtig peinlich wären, weil der Typ ist so peinlich. Ja, so, ne? Und sowas könnte Ihnen ja auch passieren in so einer 10-minütigen Sequenz, wo Sie eben nichts tun. Ja? Aber ist es in etwa klar, Sie sollen nicht nur auf jemanden warten, Sie sollen nicht etwas beobachten, sondern Sie sollen wirklich, und das haben Sie jetzt ja hoffentlich auch vorhin festgestellt, wir müssen mit unseren Sinnen, also Blickorganisation, wir müssen mit dem irgendwas machen. Ja, entweder in uns kehren oder irgendwo vor so Meter, zwei Meter vor uns irgendwo fixieren. Ist wie jemand wird meinen, das ist ein Biologe, der macht hier guckt da Ameisenkulturen an oder so, was auch immer. Aber nehmen Sie das bitte ernst, setzen Sie sich dann in Ruhe hin, sprechen Sie mit niemandem darüber und halten Sie die Beobachtungen zunächst mal within you und dann without you, was da passiert, fest. Bitte. Ich sag dazu mal nichts. Also nehmen Sie jede Erfahrung, die Sie damit machen, lassen Sie sie zu. Außer wenn jetzt Leib und Leben bedroht wird, dann machen Sie einen Schritt zurück oder so. Ja? Also das wäre so der erste Appell. Sie sind verantwortlich für Ihr Leben. Sie können nicht sagen, weil der Typ da gesagt hat, ich soll da irgendwo mich hinstellen und dann wird man vom Fahrrad oder vom Auto überfahren. Das nicht. Aber Sie sollen schon, also gucken Sie einfach, wo ist viel los, ein Platz, in der Mensa, an der Stadt auch. Also, weil was Sie da sehen ist, Sie kriegen ja ein Gefühl für Kontexte. Warum ist es in manchen Kontexten erlaubt, etwas zu tun, in anderen wiederum höchst erklärungsbedürftig, dass ich etwas tue? Ja? Stell dir mal vor, das hier, ja, dass irgendwo jemand hinsteht und zu so vielen Menschen spricht, geht auch nur hier in der Kirche, wo noch im Theater oder so. Also da gibt es so Ähnlichkeiten. Ja. Aber dieses Feeling kriegen Sie dann, wo können Sie etwas machen, wo können Sie irgendwo für 10 Minuten sich hinstellen. Stellen Sie mal vor, Sie machen das beim, was weiß ich, bei DM oder so. Sie stehen irgendwo an der Kasse und stehen so da. Irgendjemand, es wird wahrscheinlich wohl mal jemand kommen. Also, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Und dann müssen Sie darauf reagieren. Ja, also versuchen Sie, etwas zu machen, was Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Menschenbild entspricht. Sie können jetzt nicht sagen, also Sie rempeln jetzt jemanden nieder und sagen, nein, lassen Sie mich in Ruhe, ich mache hier ein wichtiges Experiment und verletzen dann andere. Also ich möchte Ihnen nicht sagen, was Sie machen sollen, ne, aber schauen Sie einfach, was passt zu Ihnen. Ne? Also jemand, der sehr extrovertiert ist, wird was anderes machen als eine introvertierte Person, wo keines besser oder schlechter ist, aber einfach, wo so jemand sagt, das passt zu mir, das kann ich jetzt machen, das entspricht meiner Persönlichkeit und reflektiere es dann auch entsprechend. Okay, versuchen Sie. Ich bin gespannt auf Ihre Experimente und auf Ihre Erfahrungen. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendeine Frage zur Organisation des Kurses oder sonst was? Keines, keine Rückfragen. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir nichts vergessen? Super. Okay, dann danke ich euch und wir sehen uns in 2 Wochen, beziehungsweise in den Tutorien.